ein herzlich warmes Willkommen bei Mutig herausspaziert. Wege aus dem Nebel in wärmendes Licht. Mit neuer Energie in Bewegung kommen, der Einladung zur persönlichen Ausdehnung folgen. Ich nehme dich gerne, sehr gerne mit. Hallo, hier ist ein Auszug aus meiner ersten Lesung aus meinem Buchprojekt Freitag, der 13. Dezember 2024, früher Abend bei Klaas Wein in Warendorf, die liebe Ina und der liebe Matt Oakley, über die ich im Grunde meinen Weg zu diesem Buch auch gefunden habe. Also an dieser Stelle einen lieben Dank, einen lieben Gruß. Und gerne setzt euch gemütlich hin, nehmt euch eine Tasse Tee und lauscht, wenn ihr mögt, entspannt. Mein Sohn weinte bisher im Grunde nie. Aber in diesen Tagen, Ende Juni 2010, schreit er oftmals wirklich laut. Offensichtlich hat er starke Schmerzen. Timon Daniel, geboren am 7. Mai 2010, 34 plus 6, also schon deutlich zu früh geboren, aber mit 4800 Gramm ein Brocken, über 50 cm schon groß und mit einem Kopfumfang von 40 cm. Eine Geburt per Kaiserschnitt in der Uniklinik Essen. Es ist Freitagabend, der 25.06.2010. Ich telefoniere mit meiner Hebamme, stimme mich ab, wie lange es denn sein darf, dass bei Säugling mal kein Stuhlgang abgeführt wird. Sie nimmt mir die Sorgen und beruhigt mich. Am Samstag, den 26.06., frage ich noch einmal zusätzlich in der Apotheke nach, ob und was ich tun könne. Und auch dort heißt es, das sei alles noch nicht ungewöhnlich. Die Empfehlung, vielleicht am Montag mal beim Kinderarzt vorzusprechen, nehme ich mit nach Hause. Es ist also Wochenende, die Entwicklung schwankend. Ich bin ehrlicherweise überfordert, mache mir durchaus Sorgen. Aber es gibt auch ruhige und entspannte Phasen zwischendurch und ich will die Pferde nicht scheu machen und in die Notaufnahme fahren. Mein damaliger Ehemann war über das Wochenende verreist. Meine Mutter unterstützt mich Gott sei Dank in dieser Zeit. Es gibt wenig Schlaf und viele Gedanken. Am Montag, den 28.06.2010, ganz früh, bin ich die Erste in der Praxis des Kinderarztes. Es geht ganz fix. Sie fahren von hier aus direkt ins Elisabeth-Krankenhaus. Sie fahren nicht erst nach Hause. Organisieren Sie sich Hilfe. Hier ist akuter Handlungsbedarf gegeben. Wir rufen Ihnen jetzt ein Taxi. Diagnose: doppelter Leistenbruch, der Darm in den linken Hoden gerutscht, eine offensichtlich in Phasen sehr schmerzhafte Angelegenheit. Meine Nachbarin holt später den Kinderwagen in der Arztpraxis ab. Unsere Haushaltshilfe ist so nett und packt die wichtigsten Dinge zusammen und bringt sie mir in die Klinik. Meine Tochter ist im Kindergarten gut aufgehoben und wird anschließend von einer Kinderfrau abgeholt. Sie kümmert sich so weit, so gut im Außen. Die Notaufnahme im Elisabeth-Krankenhaus schickt uns zunächst zur Anmeldung, um den Papierkram zu erledigen. Mein Sohn gerade glücklicherweise schlafend in meinen Armen. Ein kurzer Moment der Ruhe zum Durchatmen. Von dort aus, aus dem Warteraum der Anmeldung im Elisabeth-Krankenhaus, holt uns der zuständige Arzt aber wieder ab, kopfschüttelnd. Er versteht die Prioritäten so wenig wie ich und hat uns bereits gesucht. Zuerst müsse der Darm reponiert werden, der in den Hoden gerutscht sei. Es gelingt glücklicherweise gleich beim ersten Versuch. Ich darf daneben stehen und singen und mein Kind beruhigen. Wie so oft noch in der Folge, wie so viele andere es auch tun, ich atme und übe, Vertrauen aufzubauen. Meinem Kind mache ich Mut durch Streicheln und immer wieder Gesang. Uns wird im Nachgang ein Zweibettzimmer zugewiesen, eine nette, ruhige Nachbarin mit ihrem Sohn. Von dort aus darf ich dann ganz in Ruhe die Bürokratie erledigen. Timon schläft in seinem Bett, die sympathische Mutter nebenan verspricht, sich zu kümmern. Ich erkläre noch kurz, dass Timon nicht sehen kann. Wieder zurück auf dem Zimmer bei meinem Sohn ruht er sich aus. Für uns Begleitpersonen gibt es ein Ausklappbett, das aus versicherungstechnischen Gründen nur des Nachts wegen genutzt werden darf. Also an Ausruhen ist nicht zu denken. Der Chefarzt kommt zu uns und erläutert mir den weiteren Weg. Wir benötigen 2 Ruhetage stationär, damit die Schwellung in der Leistengegend zurückgehen kann. Dann werde am 1.7.2010, einem Donnerstag, operiert werden. Reine Routine. Leistenbruch dauert 20 Minuten, dann haben Sie Ihr Kind wieder. Wir machen das hier fast wie am Fließband. Ich übergebe also meinen Sohn an diesem Donnerstag, dem 1. Juli, einer sehr erfahrenen und durchaus wirklich sympathischen Anästhesistin. Das hilft. Wir sind früh dran. Es geht nach Alter bei den OP-Terminen, das Alter des Patienten. Und unser Bonus ist die Sehbehinderung. Ein Kind wie meines kann man schwerer ablenken als welche, die gucken können. Ich verabschiede mich also bei meinem Sohn und fühle Vertrauen, das ich ihm mitgebe. Dennoch ein schwerer, sehr eigenartiger Abschied. Meine Mutter hat uns damals begleitet, war bei uns. Ich erinnere, 34 Grad und mehr Celsius, drückend dazu ein Jahrhundertsommer. Wir trauen uns, einen Kaffee in der Cafeteria zu trinken. Ich bin nervös, aber dennoch vertrauensvoll. Ich spüre meine Brüste kribbeln, denn ich stille mein Kind noch und die Zeit meldet sich. 15 Minuten halte ich es aus in dieser Cafeteria mit dem Singsang, mit dem Klangteppich, den man in solchen Hallen hat. Menschen, die bandagiert sind, die traurig aussehen, die erschöpft sind, krank halt. Und dann möchte ich zurück auf das Zimmer. Falls der operierende Arzt kommt, möchte ich zugegen sein. Und genau das tut er auch. Alles ist gut gelaufen, Frau Drake. Timon wird langsam gleich wach werden und in circa einer halben Stunde haben Sie ihn wieder. Ganze Felsen spüre ich von meiner Seele rutschen. Erleichterung fühlbar. Auch die Oma seufzt hörbar. Unsere Blicke treffen sich, die Spannung löst sich. 30 Minuten vergehen, 40, 45 Minuten vergehen. Ich frage bei der Schwester nach, die mich vertröstet. Sie haben alle viel zu tun. Timon wird sicher gleich hochkommen. Nach weiteren 15 Minuten klingle ich erneut nach der Schwester, die auf unser Zimmer kommt. Und ihr Wortlaut ist: Ihr Sohn macht Zicken. Der gibt den Schlauch nicht wieder her. Macht er häufiger Zicken? Mir bleibt die Luft weg, als wäre die Situation nicht bereits angespannt genug. Dieser Wortlaut ist absolut unangemessen, was ich auch deutlich, aber wortlos signalisiere. Meine Mutter sagt später, sie habe mich sehr bewundert, so ruhig geblieben zu sein. Sie hatte Mühe, dieser empathielosen Person nicht ins Gesicht zu springen. Ich gehe los zur Neonatologie. Will dort die Muttermilch abpumpen, um mich zu beschäftigen, abzulenken und um vorbereitet zu sein auf das, was da kommen wird. Ich höre das überlaute Ticken der Uhr an der Wand im Abstillzimmer mit all den Geräuschen der Pumpen neben mir. Aber ich fühle keine Zeit mehr, nur die drückende Hitze und inzwischen nahezu panische Angst. Im Anschluss sitze ich im Flur und warte. Auf der Wand gibt es ein sogenanntes Wandtattoo, ein Text von Khalil Gibran. Eure Kinder sind nicht eure Kinder. Sie sind die Söhne und Töchter der Sehnsucht des Lebens nach sich selbst. Sie kommen durch euch, aber nicht von euch. Und obwohl sie mit euch sind, gehören sie euch doch nicht. Ihr dürft ihnen eure Liebe geben, aber nicht eure Gedanken, denn sie haben ihre eigenen Gedanken. Ihr dürft ihren Körpern ein Haus geben, aber nicht ihren Seelen, denn ihre Seelen wohnen im Haus von morgen, welches ihr nicht besuchen könnt, nicht einmal in euren Träumen. Ihr dürft euch bemühen, wie sie zu sein, aber versucht nicht, sie euch ähnlich zu machen. Denn das Leben läuft nicht rückwärts, noch verweilt es im Gestern. Ihr seid die Bogen, von denen eure Kinder als lebende Pfeile ausgeschickt werden. Der Schütze sieht das Ziel auf dem Pfad der Unendlichkeit und er spannt euch mit seiner Macht, damit seine Pfeile schnell und weit fliegen. Lasst euren Bogen von der Hand des Schützen auf Freude gerichtet sein. Denn so wie er den Pfeil liebt, der fliegt, so liebt er auch den Bogen, der fest ist. Und dieser Text hat mich natürlich sehr berührt. Ich sitze und versuche zu atmen und lese den Text noch einmal. Und plötzlich gehen alle Türen auf. Plötzlich kommen Menschen aus allen Flurtüren. Der Chefarzt über das Treppenhaus, der Oberarzt aus dem Raum gegenüber, die Anästhesistin aus dem Fahrstuhl und kurz darauf trifft auch der Vater meiner Kinder ein. Der Chefarzt überlässt der Anästhesistin das Wort, die mir den unentdeckten Atemwegsinfekt erklärt und dass mein Sohn beim Ausleiten der Narkose kollabiert sei, reanimiert werden musste. Meine Knie wie Pudding, mir dreht sich der Magen um und ich will sofort mein Kind sehen. Wo war ich, als mein Sohn dies alles erleben musste? Es seien nur 30 Sekunden gewesen, die das Gehirn ohne Sauerstoff gewesen sei, und dadurch sei kein weiterer Schaden des Gehirns zu befürchten, sagte dann der Chefarzt. Meinem Sohn ginge es den Umständen entsprechend gut. Ich dürfe ihn gleich sehen. Der Oberarzt sagt, aber anfassen dürfen Sie ihn nicht. Es ist ja ein Frühchen, die Haut ist noch so dünn. Der Vater sagt, wie ist denn das mit der Zeugungsfähigkeit? Wo der Hoden so gequetscht war, kann Timon denn noch Kinder zeugen? Eine Schwester kommt dazu und bittet uns nun alle zu gehen. Die Pflege des Kindes stünde an und da dürften keine Eltern und Co. dabei sein. Hätte ich noch Kraft, ich würde jedem Einzelnen gern an die Gurgel gehen. Das Beste, was ich jetzt tun kann, ist aber atmen und wieder Kraft tanken, denn so wie es aussieht, würden die kommenden Tage sehr anspruchsvoll werden. Ich bitte darum, dass die Oma das Kind noch kurz sehen darf und darüber Erleichterung mit nach Hause nehmen kann, wenn sie zu meiner Tochter fährt, ihr dann in die Augen sehen und ehrlicherweise berichten kann, dass es Timon besser geht und die Operation gut gelungen ist. Die Oma darf sogar und sie will gern kurz zu ihrem Enkel. Sie lächelt, aber sorgenvoll. Die abgepumpte Milch kommt in den Kühlschrank, mein Sohn liegt am Tropf, der Zugang am Fuß, die Klimaanlage kämpft tapfer gegen die Hitze auf der Sonnenseite des Hospitals an. Die Sonne. Sie scheint beständig, egal was gerade passiert im Inneren. Heute scheint sie besonders für die Kulturhauptstadt Essen und das Ruhrgebiet. Auf der A40 ist mal ganz viel los und diese ist anders voll, Menschen feiern. Auch die Zuschauer beim Public Viewing zur Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika freuen sich über dieses Geschenk des Wetters. Ich versuche zu atmen und warte auf dem Flur. Erneut mein Platz gegenüber von Khalid Gibran. Eure Kinder sind nicht eure Kinder. Bevor meine Mutter nach Hause fährt, nimmt sie mich in den Arm und verlässt dann die Klinik. Schweren Schrittes. Der Chefarzt kümmert sich um ein Zimmer für mich, denn Timon muss auf der Intensivstation überwacht werden, des Infektes wegen, die Temperatur kontrollierend und. Aber er lebt und ist stabil, egal wie lange die Genesung nun dauern wird. Er hat sich entschieden, bei mir zu bleiben und er hat sich für das Leben entschieden. Dankbarkeit und Demut machen sich breit und mischen sich unter all die anderen Gefühle in mir. Das Universum ist großzügig. Ich fühle das Geschenk und zugleich die übergroße Aufgabe. In diesem tiefen Gefühl von Dankbarkeit plane ich noch im Krankenhaus, noch aus der Station heraus, seine Tauffeier. Es ist mir wichtig, auf den Fokus auf etwas Gutes zu lenken, auf etwas Fröhliches zu lenken. Freude über das Leben und die Möglichkeiten. Am Ende wird es ein wundervolles Fest und auch wenn viele aus meinem engeren Kreis sagen, bist du verrückt, genieß doch jetzt erstmal ein bisschen Ruhe und komm wieder runter und mach dir nicht noch zusätzlichen Stress. Und ich erwidere ganz ruhig, ganz gelassen, dass ich es feiern möchte, dass mein Sohn noch bei mir, bei uns ist, dass er lebt und offensichtlich auch sehr viel Freude am Leben hat. Und diese Freude zu vergrößern, zu teilen, zu feiern, das ist mir ein so großes Anliegen, dass ich über alle Widerstände hinweggehe und alles gelingt. Die Kirche ist frei, der Pfarrer, der uns gar nicht kennt, nimmt sich Zeit und wir telefonieren ausgiebig und lange, noch aus dem Krankenhaus heraus. Und in der Folge findet er ein Symbol für meinen Sohn, das mich jahrelang begleitet und mir Kraft gegeben hat. Eine Sonnenblume, die ihr Gesicht immer wieder der Sonne zuwendet und alles aufsaugt, was Gutes darin ist. Das hat eine solche Symbolkraft gehabt und es war genau die richtige Entscheidung. Im Hospital noch mache ich sehr unterschiedliche Erfahrungen, nämlich sehr grenzwertige über die gesamte Phase auf der Intensivstation und am Ende eine sehr gute am letzten Tag. Auf dem gesamten Weg bitte ich jedes Mal wieder, bevor ich am Abend vor der Nacht die Neonatologie verlasse, darum, dass man mich anruft, mich kontaktiert, wenn das Kind wach ist, wenn es unruhig ist oder wenn es weint, wenn es irgendetwas gibt, was ich beruhigend tun kann. Ich würde sehr wahrscheinlich nicht ganz viel Schlaf finden, der Sorgen und auch der Hitze wegen. Ich bin erreichbar, mein Handy ist da, die Nummer noch einmal kontrolliert und mir gegenüber steht jemand, der sagt, ja, wir rufen Sie an. Und du spürst in deinem Inneren, das wird nichts. Da speist dich jemand ab und du kannst nichts tun. Du kannst einfach nichts tun, außer ruhig bleiben und hoffen, vertrauen. An meiner letzten Nacht, in der mein Sohn auf der Intensivstation bleiben musste, bevor wir eine weitere auf der normalen Station verbringen durften, ist eine neue Nachtschwester da. Und ich sehe ihr Gesicht vor mir und ich liebe sie noch immer dafür, dass sie von sich aus frug, Frau Drake, ich kenne den Timon ja noch gar nicht, ich bin jetzt aus dem Urlaub zurück. Wenn irgendwas sein sollte heute Nacht, darf ich sie anrufen? Und ihr hört es vielleicht, selbst jetzt nach über 14 Jahren bricht noch meine Stimme, weil es war ein so wunderschönes Gefühl, dass uns jemand sieht und versteht, dass sich jemand einbringt, bemüht, Verantwortung übernimmt, authentisch und ehrlich ist. Das war ein gelungener Abschluss einer wirklich sehr anspruchsvollen Phase, in der, das hänge ich noch an, die Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika auch einen hohen Stellenwert hatte. Nein, nicht für mich. Ich bin weder durchgehend Fußball interessiert, noch war das in dem Moment meine Priorität. Aber stellt euch vor, ich bin im Zimmer meines Sohnes und ich darf ihn in meinen Armen halten, darf ihm die Brust geben, darf ihn beruhigen, ihn spüren. Und dafür sitze ich in einem Sitzmöbel, aus dem ich ohne Hilfe nicht herauskomme. Der spanische Pfleger, etwas unter Druck, weil das Fußballspiel ja gleich beginnt, richtet mir den Stuhl und bringt mir ein Getränk und sagt, ja, wenn Sie raus wollen, wenn Sie hoch müssen, dann klingeln Sie einfach, wir sind ja da. Schauen Sie, hier ist die Glastür, da gucken wir immer mal wieder. Und ich vertraue. Und in der Folge beginnt das Fußballspiel. Paraguay gegen Spanien. Und dann bewegt sich mein Kind und reißt sich den Zugang raus, der am Kopf befestigt ist. Und ich würde gerne klingeln, aber ich habe keinen Klingelknopf und ich komme ja auch nicht ran. Ich komme aus dem Stuhl nicht raus. Ich rufe also und winke und meine Unruhe wächst. Aber die Herrschaften, und es sind an dieser Stelle mehrere Herren darunter, sind so fixiert auf den Fernseher, gerade hat Spanien das 1-0 geschossen. Am Ende komme ich an einen meiner Schuhe und schmeiße ihn gegen die Glastür. Und dann hatte ich die Aufmerksamkeit des spanischen Krankenpflegers. Und im Kontrast dazu war die Dame, die die letzte Nachtschicht hatte, ein solches Geschenk für mich. Kurz bevor wir entlassen wurden aus dem Elisabeth-Krankenhaus, hatte ich noch die Gelegenheit, mit dem Chefarzt ein abschließendes und sehr offenes Gespräch zu führen über die teils sehr unerfreulichen Erfahrungen. Und es war ein gutes Gespräch. Er hat mir zugehört und sich Notizen gemacht und hat auch diesen Satz gesprochen: Ja, ich kann Ihre Gefühle verstehen, ich kann Ihre Empfindungen nachvollziehen. Es ist ja nicht so, dass Sie sagen, Sie haben mein Kind vor dem Ertrinken gerettet. Jetzt ist die Kleidung nass, das gefällt mir nicht. Sondern Sie haben eindeutig recht, ja. Wir konnten helfen. Manche Dinge liegen nicht in unserer Macht. Wir haben unser Bestes gegeben. Aber die Empathie drumherum, der Respekt vor und der Umgang miteinander haben zu wünschen übrig gelassen. Ich entschuldige mich dafür. Das war eine nette Geste, aber ehrlicherweise bin ich diese Erinnerungen nie ganz losgeworden. Jahrelang war der 1. Juli für mich ein schwieriger Tag, wo ich wirklich Mühe hatte und die Erinnerungen mich immer wieder eingeholt haben. Es hat Jahre gedauert und es war am Ende auch die Yogamatte, die mich da ein bisschen rausgeholt hat und ich das loslassen konnte. Ich konnte jedoch auch erkennen, dass der Kontakt mit dem Herrn Dr. Michner, damals Chefarzt der Neonatologie im Elisabeth-Krankenhaus, uns offenbart, was die Uniklinik Essen mit ihrer Fehldiagnose Beckwith Wiedemann falsch gemacht hat. Der übergroße Kopf passt nicht in die Symptomatik dieses Syndroms und uns wird ein MRT empfohlen. Eine erneute Vollnarkose, die mich zum damaligen Zeitpunkt maximal überfordert hat und wo ich mir Aufschub erlaubte zum Durchschnaufen. Das war die Phase, in der ich ganz bewusst einen engeren Kontakt zum Yoga aufgenommen habe, wo ich eine Verbindung fand zu meiner Mitte über meine Matte. Das Erlernen und Ausüben von Meditation brachte mir nach und nach mehr Gelassenheit. Das Yoga hat mich getragen, mich geerdet, mir Halt und Vertrauen geschenkt. Ich habe über den Atem beruhigen und ausgleichen gelernt. In der Folge konnte ich meinen Sohn sogar mit einer ausgebildeten Fachkraft zum EEG in die nahegelegene Praxis ziehen und ein Stück weit loslassen, daheim auf meiner Matte Ruhe finden für den Rest des Tages. Ein großes Geschenk, das ich mir da selbst habe machen können. Auf meinem weiteren Weg habe ich mich getraut, meine Matte überall auszurollen. Vor dem Operationssaal, im Krankenzimmer, im Garten des Hospitalgeländes, wenn Timon im Reha-Buggy schlief. Manchmal habe ich nur gesessen und die Erdung gespürt, manchmal habe ich einen Sonnengruß geatmet, mich bewegt und Kraft getankt. Zuletzt habe ich auf meiner Lammfell-Yogamatte geschlafen, im Krankenzimmer, 4 Quadratmeter groß, über mehrere Wochen. Ich wurde belächelt, für verrückt erklärt oder bewundert. Es war mir alles egal. Ich brauchte diese Kraftquelle. Ich habe über Bande dann irgendwann den Weg nach Göttingen gefunden, in die Uniklinik dort, wo uns eine ganz andere Energie aufgenommen hat als in Essen, egal ob Uniklinik oder Elisabeth-Krankenhaus. Dort in Göttingen bat man mich beim Extubieren meines Kindes nach einer großen Hirn-OP 2012 auf der Intensivstation singend zu unterstützen. Frau Drake, wir haben mitbekommen, wie gut Sie Ihr Kind dadurch beruhigen können und wir trauen es Ihnen zu. Wollen wir das gemeinsam für Timon versuchen? Das war magisch und diese Erfahrung hat vieles wieder gut gemacht. Wie unsere Geschichte weitergeht, wie viele Kapitel sich mit besonderen, erzählenswerten Erlebnissen, guten wie weniger guten, noch anschließen, erfahrt ihr, wenn mein erstes Buch fertig ist. Oder auf dem Weg erneut hier bei Ina im wunderschönen Warendorf oder auf der so bezaubernden Kö. Es ist also ganz sicher lebenswichtig, mindestens eine Kraftquelle zu haben. Es ist elementar, einen Ort zu finden, wo respektvoller Umgang gepflegt wird und wir uns wohl und sicher fühlen können. Und es ist entscheidend, unsere Mitte zu spüren, denn die wichtigste Person in unserem Leben sind wir selbst. Und damit erinnere ich an das Gedicht von der Julia Engelmann, das ich schon zitiert habe und über das ich bereits eine eigene Podcast-Folge mit euch geteilt habe. Sag mir, wer. Du, sag mir, wer das ist. Wer ist mein Zuhause und wer fängt mich auf? Wer ist mein bester Freund? Wer ist es, der mein Tempo läuft? Wenn ich stillstehe, wer bewegt mich? Wenn ich verwirrt bin, wer versteht mich? Und wenn ich weg will, wer ist's, der mich lässt? Wenn ich Halt brauche, wer hält mich dann fest? Wenn ich nicht weiß, wohin, wer zeigt mir den Weg? Wenn ich nicht weiß, wie, wer zeigt mir, wie es geht? Wenn ich mich verliere, wer gibt mir, was ich suche? Und wer kann mir sagen, ich bin gut genug? Wenn ich zweifle, wer steht hinter mir? Wenn ich weine, wer weint mit mir? Und wer ist mir unendlich nah? Wer ist immer für mich da? Ob ich will oder nicht, die Antwort ist immer ich. Gerne abonniere meinen Podcast, gerne verteile ihn an Menschen, von denen du das Gefühl hast, es passt. Und sehr gerne, wenn du Fragen hast, sende mir eine E-Mail. Vielen Dank.